Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Stadtmission Wolfsburg. Es ist nun schon der vierte Sonntag in Folge, dass wir den Gottesdienst nicht live hier vor Ort in der Gemeinde gestalten können. Aber wir haben inzwischen Mittel und Wege immer weiter entwickelt und so freuen wir uns auf diesen Gottesdienst und wollen ihn feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Du bist der Herr der Geschichte. Du bist der lebendige Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du jetzt auch in diesem Gottesdienst sprichst. Egal, wo wir ihn hören, wo wir ihn sehen, wo wir ihn aufnehmen können. Du bist mitten unter uns. Und durch deinen Heiligen Geist verbindest du uns zu einer großartigen weltweiten Gemeinschaft. Danke für deine Gegenwart, jetzt, hier und heute. Amen. Ich möchte in die Predigt starten mit einer kleinen Geschichte. In einer Gemeinde habe ich einmal einen Jungen kennengelernt. Er war damals so im Teenageralter und der hatte einen Vater. Und sein Vater war Richter. Und die große Aufgabe, die dieser Junge und seine Brüder mittags immer mal wieder bekommen haben, war, Fälle, die der Vater am Gericht zu verhandeln hatte, selber zu beurteilen und selber das Urteil zu sprechen. Und so diskutierte diese Familie verschiedene juristische Fälle durch. Die Urteilsfindung der Jungs war leider meistens nicht richtig. Ein Hauptproblem dabei war, dass sie sich zu sehr von ihren Emotionen haben leiten lassen und sich zu wenig in der deutschen Rechtsprechung ausgekannt haben. Unser heutiger Bibeltext, der geht auch um das Thema Richten. In der Stadtmission haben wir ja einen Wertvollgottesdienst, das ist immer der Gottesdienst, der abends stattfindet, am ersten und am dritten Sonntag im Monat. Und in dieser Wertvollgottesdienstreihe behandeln wir gerade eine Predigtreihe zur Bergpredigt. Wir haben schon verschiedene Kapitel miteinander erarbeitet. Heute bearbeiten wir das Kapitel 7. Die Verse 1 bis 5, die ich jetzt vorlesen werde. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Da heißt es in Kapitel 7, die Verse 1 bis 5. Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge. Siehe doch, in deinem Auge ist ein Balken. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Eine Vorbemerkung. Die Texte des Neuen Testamentes, wenn sie sich um Richten drehen, widersprechen damit nicht etwa weltlichen Gerichten. Natürlich gibt es weltliche Gerichte und die sind gut, die sind richtig und das ist alles super. Wenn die Bibel über das Richten spricht, dann spricht sie vor allem über das moralische Richten, das ethische Richten, das Menschen verurteilen. Eine kurze Erinnerung. Wir befinden uns in der Bergpredigt und die Bergpredigt, die hat einen Adressaten. Und das sind vor allem erstmal die Jünger, die Freunde Jesu. Kurz bevor die Bergpredigt einsetzt, werden diese Männer berufen in die Freundschaft mit Jesus. Und diese Männer, die geben dafür alles auf. Und sie binden sich ganz mit ihrem Leben an Jesus, an seine Gemeinschaft und an seine Liebe. Das ist nachzulesen in den Versen, bevor die Bergpredigt anfängt. Und nun hat Jesus den Jüngern eine Menge erzählt. Was hat er ihnen erzählt? Er hat ihnen erzählt, wie Gott sich das Leben vorstellt. Und wenn wir da hineinschauen und das Revue passieren lassen, so merken wir, dass die Vorstellung Gottes vom Leben eine sehr respektvolle ist, eine von Liebe und Barmherzigkeit geprägtes Leben. Die Bergpredigt ist fast so etwas wie eine Regierungserklärung, ein göttliches Statement. Und nun haben die Jünger eine ganze Weile zugehört. Sie haben gehört, was Jesus gesagt hat. Sie haben eine Menge Input bekommen. Und vielleicht keimt in dem einen oder anderen Jünger so etwas wie moralische Überlegenheit auf. So etwas wie eine, dass sie sich denken, sie sind jetzt schon was Besonderes. Und so eine moralische Überlegenheit, die führt ganz schnell dazu, dass man andere Menschen verurteilt, aburteilt, sich moralisch überhebt. Und um diesem Zustand einen Riegel vorzuschieben, sagt Jesus etwas dazu. Und er sagt es ziemlich deutlich. Verurteilt nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Was steckt hinter diesem Wort? Wir gucken uns das nochmal etwas genauer an. Dieses Wort kommt auch schon im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel vor. Und dort hat es noch ein paar andere Nuancen und Konnotationen. Richten heißt nicht nur richten im Alten Testament, sondern da sind auch noch so Worte drin wie hadern, strafen, aber auch, ganz interessant, Heil schaffen und Frieden schaffen. Das alles schwingt so etwas mit in diesem Wort richten. Und vor allem aber bedeutet das Wort richten, beziehungsweise ist mit dem Wort richten eine Situation verbunden, nämlich dass das Richten eine hoheitliche Aufgabe ist. Könige haben gerichtet. Und nicht zuletzt war das Richten und das Heilschaffen und das Friedensschaffen vor allem eine göttliche Aufgabe. Es war Gottes Aufgabe zu urteilen und keine menschliche. Insofern würden wir, wenn wir Menschen verurteilen, und das sagt unser Bibeltext, in den Aufgabenbereich Gottes hineingrätschen. Wir würden uns überheben. Und dann sind wir auf einmal ganz schnell beim ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, spricht der Herr dein Gott. Und in dem Moment, wo wir andere urteilen, wo wir andere richten, überheben wir uns und machen uns an der Stelle selbst zu etwas Göttlichem. Die Selbstvergottung des Menschen, das ist, glaube ich, eins unserer großen Probleme. Vielleicht ist gar nicht das Riesenproblem, dass es da irgendwelche fremden Götter gibt, sondern vielleicht sind wir das Problem. Der Vers 2 geht dann noch weiter. Das, was wir verurteilen, heißt es da, beziehungsweise den Maßstab, den wir an andere anlegen, der wird an uns selbst angelegt werden. Es gibt dazu einen spannenden Vers im Römerbrief. Ein Brief des Apostels Paulus an die römische Gemeinde. Und da heißt es in Kapitel 2, Vers 1, deshalb hast du auch keine Entschuldigung, du Mensch, der sich zum Richter aufspielt. Wenn du jemand anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich. Denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genau so. Wir verurteilen andere und wir handeln genauso. Wir sind nicht einen Deut besser als die anderen. Man könnte es auch mit dem kleinen modernen Sprichwort ausdrücken, wo du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen mindestens drei auf dich selbst zurück. Der Römerbrief geht sogar so weit, dass er sagt, da wo du andere verurteilst in ihrer Lebensführung, genau an dem gleichen Punkt bist du selbst schuldig. Genau an dem gleichen Punkt hast du selber ein Problem. So krass formuliert es der Römerbrief. Jesus macht es jetzt mit einem Bildwort deutlich im weiteren Verlauf des Bibeltextes. Ich wiederhole das nochmal. Ab Vers 3. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge? Sieh doch, in deinem Auge ist ein Balken. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Zwei Dinge fallen mir hier auf. Das erste, der Balken und der Splitter sind aus dem gleichen Material. Es ist beides Holz. Die Sünde, die du bei deinem Gegenüber siehst, die moralische Verfehlung, die ethische Verfehlung, ist die gleiche Sünde, die du auch hast. Sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das zweite, was mir auffällt, ist, dass wenn etwas im Auge ist, das äußerst unangenehm ist. Jeder, der schon mal eine Wimper im Auge hatte, weiß das. Man ist dann auch auf fremde Hilfe angewiesen. Auf einer Jugendfreizeit bin ich mal unter einem Baum entlang gerannt und habe da einen Ast gestreift. Und ich habe gedacht, der Ast ist in meinem Auge. Das war ein ganz komisches Gefühl. Und in dem Moment ist man selber nicht handlungsfähig. Man braucht Hilfe und man braucht jemanden, der drauf schaut auf das Auge, ob alles in Ordnung ist. Wir brauchen Hilfe, wenn etwas im Auge ist. Es ist ganz schwer, das selber zu entfernen, nahezu unmöglich. Und wenn ich Hilfe erfahren habe, dann macht das was mit mir, dann bin ich danach wieder entspannt. Und wie viel entspannter ist es, wenn ich bei ernsten Themen in meinem Leben Hilfe erfahren habe? Mein Reden wird danach anders sein. Ich möchte das deutlich machen an einem Beispiel aus der Bibel. Einer Geschichte mit Jesus. Dass eine Frau, die führt ein moralisch, ethisch gesehen schwieriges Leben in der Perspektive der damaligen Zeit. Sie geht fremd. Sie schläft mit Männern, die nicht ihr eigener Mann sind. Wir wissen nicht, ob sie verheiratet ist. Auf jeden Fall hat sie einen schwierigen Stand in der Gesellschaft. Und nun wird diese Frau in flagranti ertappt und sie wird vor Jesus gezerrt. Und von wem? Von den religiösen Führern, von den religiösen Menschen des Landes Israels. Und sie stellen sie vor Jesus hin und sagen, diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden. Unser Gesetz sagt, wir müssen sie steinigen. Was sagst du? Was für eine furchtbare Situation für diese Frau. Unfassbar. Die Blicke der Männer, die um sie herumstehen, die brennen sich auf ihre Seele ein, in ihr Herz. Es ist eine hochnotpeinliche Situation. Wahrscheinlich ist peinlich ein viel zu schwaches Wort, um das auszudrücken, was diese Frau in dem Moment empfindet. Jesus bleibt ruhig. Er fängt an, im Sand zu malen. Wir wissen nicht genau, was er dort malt. Das bleibt ein Geheimnis. Aber dass er malt, ist spannend. In der Bibel kommt der Finger Gottes sichtbar an drei Stellen vor. Zumindest sind es drei Geschichten, die mir einfallen, wo der Finger Gottes so sichtbar ist. Das erste ist, als Mose das Gesetz, die 10 Gebote, auf dem Berg Sinai empfangen hat. Da heißt es, dass Gott selbst mit seinem Finger das Gesetz in die Tafeln geschrieben hat. Das zweite Mal ist es im Danielbuch, wo ein König ein riesengroßes Fest feiert und moralisch sehr schwerwiegende Fehler macht. Und auf einmal kommt da eine Hand, die etwas an die Wand malt und der Prophet Daniel legt es dem König aus und sagt, das heißt, du bist gewogen und zu leicht befunden. Das ist ein Gerichtswort gewesen und der König hat diese kommende Nacht nicht überlebt. Und das dritte Mal, wo wir so einen expliziten Finger Gottes haben, ist durch den Sohn Gottes selber, nämlich in genau dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Jesus malt in den Sand. Und was er dann tut, ist sehr spannend. Besser gesagt, was er sagt. Er guckt auf zu den ganzen Männern, die da standen, guckt ihnen ins Gesicht und sagt ganz nüchtern und in einer unaufgeregten Stimme, wer von euch ist ohne Sünde? Der werfe den ersten Stein. In dem Moment setzt die Selbstreflexion dieser Männer ein. Und man kann es förmlich hören, wie die Steine plock, 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 plock zu Boden fallen. Die Menge löst sich auf. Sie verschwinden. Jesus guckt auf, sieht die Frau und fragt sie, wo sind sie alle hin? Sie sind weg? Es hat dich keiner verurteilt? Ich verurteile dich auch nicht. Steh auf. Gehe hin in Frieden und tue es nicht wieder. Was die Frau danach getan hat, wie ihr Leben weiterging, darüber schweigt die Bibel. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass dieses Erlebnis, wie Jesus gehandelt hat, ihr Leben nachhaltig beeinflusst hat, nachhaltig verändert hat. Wenn wir uns die Geschichten in der Bibel anschauen, wo Menschen auf Jesus getroffen sind und frei gemacht worden sind von Schuld, von Dingen, die sie bedrückt haben. Diese Menschen sind meistens sehr, sehr verändert aus dieser Begegnung, aus dieser Jesus-Begegnung rausgekommen. Erfahrene Gnade verändert Menschen grundlegend. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Danach reden Menschen anders. Das soll in Gemeinde passieren. Gemeinde ist genau so ein Ort der Gnade, wo wir Freiheit erfahren dürfen. Und mit genau dieser Gnade, mit dieser Liebe sollen wir Menschen begegnen. Mit dieser aufbauenden Liebe. Was haben aufbauende Worte, liebevolle Worte für eine hohe Wirkmächtigkeit schon entfalten können in Menschen? Was aber, wenn es denn mal wieder so richtig klemmt, ruckelt und zwickt in den zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie ist denn das dann mit der Liebe? Heißt das dann, ach, Teppich hoch, Kehrschaufel her und Besen, alles drunter kehren und Teppich wieder drunter? Mit dem vermeintlichen Mantel der Liebe zudecken? Nein, ich glaube, das heißt es definitiv nicht. Ich glaube aber, dass Konflikte und dass Dinge, wo es ruckelt und zwickt, anders zu lösen sind, als wie ich es wahrscheinlich auch oft tue. Wir können anders miteinander umgehen, in Liebe miteinander umgehen, aufbauend miteinander umgehen und trotzdem Dinge ansprechen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe da mal ein paar Sätze mitgebracht, ein paar Ideen, wie wir in schwierigen Situationen miteinander umgehen können. Das sind nur einige, wenige Sätze. Man kann die noch deutlich erweitern, auf jeden Fall. Here we go. Behandle den anderen nicht als Feind. Sein Weg zu seinem Standpunkt ist genauso berechtigt wie dein eigener. Er hat nichts gegen dich. Er denkt und fühlt in einem Sachverhalt nur anders und er kann gerade auch nicht anders als so. Zweitens, zeige noch vor Sonnenuntergang an, das hat mich verletzt. Reagiere jedoch mit weiteren Beiträgen frühestens nach dem nächsten Sonnenaufgang. Vergib dem, der dich darum bittet, bringe deine Rachegelüste vor Gott. Drittens, bitte noch vor Sonnenuntergang um Verzeihung. Entschuldige dich nicht selbst, indem du den anderen für dein verletzendes Verhalten verantwortlich machst. Viertens, willst du einfach nur Recht haben oder gemeinsam zum besten Ergebnis kommen? Fünftens, wenn du merkst, dass der andere nicht um die Sache, sondern um sich selbst kämpft, beende das Gespräch freundlich. Denn hier geht es nicht mehr um das Beste für die Sache, sondern um Sieger und Verlierer. Und letztens ein ganz wichtiger Satz, wie ich finde, in ethischen Fragen. Urteile niemals. Das ist Gottes Sache. Halte dich zurück, wenn du den Kampf des anderen weder je gekämpft hast, noch je in seiner Versuchung unterlegen bist wie er. Bedenke immer den Leitfaden aus Galater 6, Vers 1 bis 5. Den lese ich einmal kurz vor. Galater 6, 1 bis 5. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor. Denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Das ist dieser Leitfaden aus Galater 5. Und es geht dann noch weiter in diesem Satz: Trenne dich niemals von dem, der anders denkt und lebt als du. Die Gemeinde ist der einzige Ort der Gnade auf dieser Welt. Wenn sie fällt, gibt es keinen verlässlichen sozialen Zufluchtsort mehr. Überlasse die Trennung Gott am Ende der Zeiten. Auch Matthäus 18, Vers 17 spricht nicht von Trennung. Da geht es darum, dass Jesus etwas sagt, genau zu dem Thema, nämlich wenn es zwischenmenschlich ruckelt und zwickt, wenn wir den Eindruck haben, da ist jemand, der ist wirklich gerade schwierig unterwegs, auf einem ganz schwierigen Weg. Und dann gibt es auch da so einen Leitfaden, wie wir damit umgehen sollen. Und am Ende sagt Jesus, wir sollen ihn behandeln wie einen Zöllner und Heiden. Ja, was sagt Jesus denn damit? Wie geht denn Jesus mit Zöllnern und Heiden um? Er gewinnt sie mit seiner Liebe. Wie oft hat er diese Menschen gewonnen mit seiner Liebe und mit seiner Barmherzigkeit? Bedenke, wie Jesus mit ihnen umgeht. Das ist aufbauende Liebe. Das ist aufbauende Begegnung. Und mit dieser Liebe, mit dieser Barmherzigkeit und mit dieser Gnade geht in diese nächste Woche. Begegnet euch in den Familien mit dieser Liebe. Baut euch gegenseitig auf. Verurteilt eure Familienmitglieder nicht. Ja, es ist manchmal schwierig, wenn man so viel Zeit aufeinander hockt und dazu mehr oder minder ja auch gezwungen ist. Lasst euch erfüllen mit dieser Gnade Gottes. Betet zu Gott, dass er euch hilft, euch gegenseitig zu stützen, zu unterstützen und euch mit Barmherzigkeit zu begegnen. Geht hin in dieser Liebe Gottes. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Gnade, mit der du uns begegnet bist. Wir danken dir, dass wir in der nächsten Woche Ostern feiern dürfen, uns daran erinnern dürfen, dass du der Auferstandene bist und dass du derjenige bist, der diese Liebe, diese göttliche, diese unendliche Liebe in diese Welt gebracht hat, der uns Vergebung ermöglicht hat. Wir danken dir für dein Kommen. Wir danken dir, dass du der Herr dieser Geschichte bist. Und wir bitten dich, dass du in der nächsten Woche durch deine Liebe bei uns bist und dass wir das spüren und erleben dürfen. Wir beten für die Menschen, die Verantwortung tragen in dieser Gesellschaft. Für die Politiker, die gerade ganz schwere Entscheidungen treffen müssen. Wir beten um deine Weisheit, um deine Führung in dieser Situation. Wir beten für die Länder, denen es lange nicht so gut geht wie uns hier in Deutschland. Wir beten um deinen Schutz für die armen Länder, für Afrika beispielsweise, wo wir noch nicht wissen, was das Virus dort ausrichten wird. Wir beten um deine Gnade, Herr. Erbarme du dich. Erbarme du dich dieser Menschheit. Und wir stehen so oft rätselnd und wortlos vor dir, weil wir es nicht in Worte fassen können, was wir gerade erleben, wenn wir die Nachrichten anmachen. Und alles das, was wir nicht in eigene Worte legen können und fassen können, das wollen wir in das Gebet legen, das du selbst uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Bis zum nächsten Sonntag, der dann der Ostersonntag ist. Auf Wiedersehen.